Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Big.
Doppelpunkt. Forum.
Blutige Anschläge von Selbstmordattentätern. Wohnquartiere, wo immer wieder bombardiert werden. Scharfschützen, die von überall her auf Demonstranten schiessen. Tausende von Oppositionellen in Gefängnis, die mit Sicherheit auch gefoltert wird. Das sind Bilder und Fakten, die uns alle nicht unberührt lassen. Und die leider die Situation Syrien zusammenfassen. Vor genau einem Jahr haben wir uns an dieser Stelle im Doppelpunkt Forum die Frage gestellt: Revolution in der arabischen Welt, was kommt noch? Unterdessen ist in Libyen das Regime vom Oberst Gaddafi durch eine internationale Militärintervention gestürzt worden und in Ägypten haben die islamischen Kräfte die Parlamentswahlen gewonnen. Morgen in der Woche wird dort ein neuer Präsident gewählt. Ganz anders die Situation in dem arabischen Land, wo es heute darum geht. Eben Syrien, wo in den letzten Monaten immer mehr Richtung offener Bürgerkrieg gerutscht ist. Unser Redakteur Daniel Hitzig diskutiert in dieser Stunde mit Fachleuten im In- und Ausland unter dem Titel «Syrien, was nun, was tun?».
Martin Wocker, Chef von der Auslandredaktion von der Neuen Zürcher Zeitung, der NZZ. Wenn man die verwackelten Handybilder an der Tagesschau sieht, dann würden da viele Leute sagen, das ist doch schon ein Bürgerkrieg und das steht nicht erst bevor. Wie sehen Sie das?
Das ist verständlich, dass man zu dem Eindruck kommt. Und ich glaube, der Begriff Bürgerkrieg ist auch sehr schwer zu definieren oder zu umreissen, weil es kann niemand genau sagen, wann ein Bürgerkrieg anfängt oder wenn man einfach von Auseinandersetzungen zwischen Polizei, Armee und Bürger, Demonstranten soll reden. Also ob Bürgerkrieg oder noch nicht Bürgerkrieg ist ein bisschen eine akademische Situation oder eine akademische Diskussion. Ganz sicher ist, es hat immer wieder bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben, die katastrophal sind für Bürger und da muss ich ausdrücklich auch sagen, auch für Sicherheitskräfte, weil die Sicherheitskräfte die sind teilweise angegriffen. Natürlich, deren Auftrag ist die Zerschlagung von Demonstrationen, die Verfolgung von Oppositionellen, von Aktivisten. Aber wir müssen auch, dass die meisten in diesen Sicherheitskräften Soldaten sind, die rekrutiert worden sind, die dort nicht freiwillig sind. Und entsprechend gross ist auch die Anzahl der Deserteure.
Manu Khalil, Sie sind Kurd, kommen aus dem Norden von Syrien ursprünglich, eben einem kurdischen Teil von Syrien. Seit 15 Jahren leben Sie als Filmemacher, als sehr erfolgreicher Filmemacher in der Schweiz. Sie haben mittlerweile als politischer Flüchtling auch den Schweizer Pass bekommen. Dort, wo Sie ursprünglich herkommen, wie ist dort die Situation? Wird dort auch geschossen?
Ich muss etwas anderes sagen am Anfang, damit wir heutige Situation von Syrien verstehe, von dem Regime von Bashar al-Assad. Von 2004, eine kleine Demonstration war in Qamishli, in meiner Stadt, und die Sicherheitsbeamte und syrische Armee haben 40 junge Menschen umgebracht. Heute, als das syrische, damals eigentlich war so etwas eine Gefahr gegen den syrischen arabischen Nationalismus, der Baath-Regime von Assad immer verteidigt und kämpft dafür.
Fühlte sich bedroht von den Kurden?
Nicht bedroht, ganz so die Nationalismus bedroht eigentlich. Aber ja. Heute, die Bedrohung ist schon da. Seine Existenz, der Regime, ist da, das ist eine Bedrohung. Weil die Araber jetzt, die Sunniten, gegen das Regime sind, er weiß, dass die Kurden alleine werden das Regime nicht stürzen eigentlich. Und deshalb bis jetzt, seit eineinhalb Jahren, wir haben fast keinen Kurden, einzigen Kurden verloren in Qamishli oder in der Basia und in Hasaka und Afrin, die kurdischen Städte.
Also die Antwort auf die Frage, in Kurdistan ist es vergleichsweise ruhig?
Er will keine andere zweite Front öffnen. Okay. Er will zum Beispiel die Christen, Kurden, Jesidi, die sind die Minderheiten eigentlich in Syrien oder andere Volkergruppen. Er will diese Volkergruppen nicht gegen sich haben. Zum Beispiel jetzt etwas Kleines jetzt, kurdische, vor zwei Jahren, ein junger Kurde konnte kein Pulli mit drei Color, die kurdische Fahne haben, zum Beispiel wurde geschossen von Sicherheitsamten heute in kurdischen Städten eigentlich, sie haben kurdische Nationalfahne und laufen auf der Straße und die Baath-Beamten eigentlich schauen und schließen ihre Augen.
Die haben jetzt anders zu tun. Genau. Wir werden das auf jeden Fall noch ein bisschen vertiefen im Laufe von der Sendung. In Syrien spielt sich im Moment ein Drama ab auf den verschiedensten Ebenen. Zehntausende von Flüchtlingen sind schon aus dem Land geflüchtet. Dann gibt es sicher auch Zehntausende oder mehrere Zehntausende, die im Land rein flüchten, in Gebiete, wo es vielleicht ruhiger ist. Und natürlich gibt es leider auch schon gegen 10'000 Tote, wie Sie gesagt haben, Martin Wogger, auf beiden Seiten, bei den Regierungstruppen und bei den Aufständischen. Doppelpunkt Forum auf der RS1, das heisst, dass auch Sie zuhause, unser Publikum, gefragt sind. Uns nimmt Wunder, was löst das bei Ihnen auf, wenn Sie die Bilder sehen, wenn Sie die Geschichten hören. Läuten Sie uns an, ab sofort auf die Nummer 0848 440 222. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von dem Elend Zürich hören? Kommen wir so ein bisschen zum meinen ersten Teil in dieser Sendung herausfinden, was geht eigentlich wirklich ab in diesem Land. Weil es gibt ja quasi wie einen medienmässigen Blackout, das ist nichts Neues. In Syrien hat es noch nie eine freie Presse gegeben. Es hat kaum unabhängige Journalisten im Land. Wir haben alle eben die verwackelten Handybilder auf YouTube gesehen. Wie dramatisch ist es, Martin Wogger?
Es ist sehr dramatisch und wir sind jetzt gerade in einer Situation vom gegenseitigen Abwarten. Wir haben ja seit dem Plan vom ehemaligen UNO-Generalsekretär Kofi Annan, seit er in Kraft ist, haben wir eine Art Waffenruhe. Es ist wenigstens, es sollte eine Waffenruhe sein. Es gibt effektiv mehr Gebiete als noch vor 3 Monaten, die ruhiger sind. Und in diesen Gebieten hört man, dass beide Seiten, also sowohl die Sicherheitskräfte, die Polizei, die Eliteneinheiten und auch die Armee auf der einen Seite und auf der anderen Seite die oppositionellen Aktivisten, die auch wieder sehr zersplittert sind, unterschiedliche Ziele haben, dass aber beide Seiten, die jetzt bewaffnet sind, die Ruhe eigentlich brauchen zur Konsolidierung von ihren Positionen. Die einen versuchen, sich besser aufzurüsten, weil ein Teil von diesen Rebellen ist sehr schlecht bewaffnet, versuchen auf verschiedenste Arten zu einer besseren Bewaffnung zu kommen, die ja auch versprochen worden ist, vor allem von Golfländern. Gleichzeitig versucht natürlich die Armee, die äusserste Mühe gehabt hat, überhaupt dem Aufstand Herr zu werden während dem letzten Jahr und das ja nur mit brutalsten Mitteln hat können, versucht also auch die Armee, ihre Position zu konsolidieren und natürlich diskret wieder alles zu überwachen.
Sie wissen aber doch relativ viel, dunkt es mich. Also stellt das überhaupt nicht in Frage. Mich nimmt einfach Wunder, woher wissen Sie es?
Ja, das ist nicht, dass Sie das nicht in Frage stellen. Weil, es ist effektiv ein Problem. Was weiss man über Syrien? Und dort sprechen Sie natürlich an, wie man sich überhaupt kann informieren kann. Und das ist ein grosses Problem. Also unsere Zeitung hat sich seit Anfang von diesen Unruhen darum bemüht, dass unser Korrespondent oder auch unsere Korrespondenten rein könnten. Und seit über 9 Monaten ist es ausgeschlossen für uns, ein Visum überzukommen. Im Unterschied zum Schweizer Fernsehen zum Beispiel, wo hätte gehen können, haben wir also noch, unser Korrespondent hat noch letzte Woche wieder probiert, erfolglos, kommt nicht rein, ohne Angabe von Gründen.
Da kommen wir nachher gerade noch darauf zurück, aber auch noch die Frage an Sie, Manu Khalil, kurdische Filmemacher in der Schweiz, wie informieren Sie sich? Also es gibt einerseits Zeitungen, die sich all Mühe geben und doch einiges herausfinden, aber dann gibt es ja das Internet und Sie haben auch Kontakt dort.
Das ist so eigentlich. Mein Kontakt ist nicht heute, ist noch neu. Mein Kontakt hat angefangen eigentlich mit dem ersten Tag, als die Leute auf der Straße gegangen sind in Syrien. Ich informiere mich jeden Tag durch Facebook, YouTube und Fernsehstationen. Ich spreche Arabisch, Kurdisch und Arabisch. Das sind Nachrichten, die wirklich jetzt gerade junge Menschen, die in Facebook zum Beispiel oder YouTube oder ihre private Homepage zum Beispiel, die Nachrichten, die gerade jetzt passierten, ja. Sie schreiben es und informieren, was weitergeht, eigentlich mit Bildern auch dabei.
Wir haben uns überlegt, haben gesucht, wer könnten wir einladen, Syrer, die in der Schweiz leben, und dann kommt man zuerst mal nur Absagen über. Syrer im Ausland haben Angst wegen Repression, also dass Verwandte, Bekannte, Freunde, die in den Heimen zurückgeblieben sind, dass die nachher irgendwie halt drangsaliert werden, die Repressionen vom Regime. Haben Sie selber keine Angst?
Wissen Sie, jetzt in Syrien, das ganze syrische Volk ist gegen das Regime. Sie gehen auf der Straße mit leeren Händen, mit ihrem Körper gegen. Sie werden geschossen, getötet. Jeder Mensch geht auf der Straße und weiß nicht, ob er überhaupt lebendig nach Hause zurückkommt. Und sie kämpfen für ihre Freiheit. Und ich als Mensch, ich wäre wahnsinnig Egoist und wäre Unrecht als Mensch eigentlich da, dass ich hier bin in der Schweiz. Ich habe Freiheit, ich bin ein freier Mensch, ich habe wirklich keine Angst.
Ja, Sie muss nicht, etwas aber machen Angst auch. Für Ihre Verwandten?
Ja, das ist, wissen Sie, es ist so, jemand muss es machen. Oder wir leben ewig unter einem Diktator, einem blutigen Diktator wie Bashar al-Assad, der seit 40 Jahren denken, dass Syrien ist eine Fabrik von ihnen eigentlich. Syrien gehört ihnen und ohne Bashar al-Assad Syrien existiert nicht mehr eigentlich. So denken sie.
Martin Wocker, Sie haben vorher den Korrespondenten vom Schweizer Fernsehen, den Pascal Weber, angesprochen und den haben wir jetzt am Telefon zu Kairo. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend.
Wer als Korrespondent auf Syrien reisen darf oder eben nicht, das hat vorher Martin Wocker angesprochen, das weiss man eigentlich nicht so genau, das entscheidet die syrische Behörde selber. Wie ist das bei Ihnen gegangen? Wie lange haben Sie gewartet aufs Visum? Weil Sie sind vor kurzem... Weil Sie sind vor kurzem in Damaskus gewesen, das muss ich noch sagen.
Das ist ganz unspektakulär gelaufen bei uns. Wir sind da auf die Botschaft gegangen, haben unseren Antrag eingereicht. Auflagen gibt es eigentlich keine und etwa nach 10 Tagen kommt man dann einfach Bescheid über, ob ja oder nein, in beiden Fällen ohne Angaben von irgendwelchen Gründen. Und wenn man dann ein Visum abholt, ist klar, dass man das Flugbillett muss vorzeigen, damit die eben genau wissen, wenn man wieder ausreist.
Ich nehme an, Sie sind dann von Kairo auf Damaskus geflogen. Konkret, wie ist denn das abgelaufen? Hat man dann schon auf Sie gewartet am Flughafen Damaskus? Oder Sie haben ja sicher einen Begleiter gehabt, dann im Land.
Ja, das ist so. Das Regime weiss ja natürlich, mit welchem Flug das man ankommt. Wir sind dort vom Geheimdienst erwartet worden. Wir sind mindestens von 4 Geheimdienstleuten gecheckt worden. Man hat unser Material ganz genau verglichen mit der Materialliste, die wir im Vorfeld einreichen mussten. Von dort aus sind wir dann selbstständig ins Informationsministerium gefahren, haben also noch keinen Begleiter gehabt. Aber von dort an, nachher von dem Informationsministerium, wo wir auch erst anfangen konnten zu arbeiten, haben wir immer unseren persönlichen Begleiter dabei gehabt.
Haben Sie dann selber können bestimmen, an welche Ort Sie fahren wollen, wer Sie befragen wollen, was Sie filmen
wollen? Ja, es ist überhaupt nicht so, dass die Leute, unsere Begleiter, dann im aktiven Sinne ein Verhinderer wären. Eben noch kein Aktiver. Natürlich sagen einem die Leute, die man dann mit ihnen redet, vermutlich nicht ganz das, was sie einem vielleicht würden sagen, wenn man ohne einen Begleiter dabei wäre. Aber ansonsten ist das zwingend nötig, dass man so jemanden dabei hat. Wir beispielsweise haben 2-3 Mal im Auto einfach die Kamera aufgehebt und rausgefilmt. Da sind wir innerhalb von Sekundenfrist, also von der Polizei oder vom Milizen gestoppt worden. Und ohne den Begleiter wäre man dann sofort auf einem Polizeiposten gelandet. An welchen Ort das wir fahren wollten, wo das wir drehen wollten, mit wem das wir reden wollten, das haben wir alles können selber bestimmen. Unter der einen natürlich ganz grossen Einschränkung, wir haben uns schlicht und einfach halt nur in Damaskus können bewegen.
Und wie ist das gewesen? Haben Sie da auch Bedenken? Hat man Angst? Informiert man sich, wo man hingeht? Versucht man das dann auch auszureizen? Wie sind Sie vorgegangen?
Man versucht das natürlich in einem gewissen Sinn auszureizen, aber man muss ja auch immer extrem vorsichtig sein, mit wem redet man, weil man will ja die Leute auch nicht in Gefahr bringen. Und da kommt vielleicht dann auch ein grosser Unterschied zu dem, was Martin Wocker von der NZZ vorher gesagt hat. Wir Fernsehleute haben es im Moment vermutlich ein bisschen einfacher nach Syrien jetzt kommen, weil wir uns einfach auch offener mit der Kamera müssen bewegen, als das ein Zeitungskollege oder beispielsweise auch eine Radiokollegin könnte machen. Und für uns ist natürlich klar, so eine Reise ist voll von Fallstrick. Wir haben uns das immer wieder Fürsche und Hintersche durchdiskutiert. Ich war eng mit dem ZDF-Kollegen unterwegs. Was sehen wir da? Was ist Inszenierung? Was ist Wahrheit? Weil die Situation in Damaskus ist erschreckend normal, erschreckend natürlich. Und die Leute dort, wenn man dann mit ihnen redet, spürt man vor allem einfach eine grosse Verunsicherung und eine grosse Angst.
Der Manu Khalil da in der Runde kurdische Filme machen bei uns, der knickt, ja. Es ist erschreckend normal.
Das ist so, ja. Ich bin nicht überrascht. Ich weiß, das syrische Regime seit mehr als 40 Jahren hat seine Kräfte eigentlich in Damaskus gesteckt und bei jeder Straße, bei jedem Geschäft. Wir wissen eigentlich, in alter Stadt von Damaskus, jeder Geschäft musste mit dem Geheimdienst zusammenarbeiten, damit überhaupt Erlaubnis bekommt, dass es dieses Geschäft eigentlich führt. Und es ist unter Kontrolle, dass die ganze Zeit eigentlich Damaskus und Aleppo war, dass die Hochburg eigentlich, wo, wenn in Damaskus beginnt eigentlich und Aleppo, dann das Regime ist in einer Woche eigentlich existiert nicht mehr. Und deshalb hat seine Kraft eigentlich absolut eigentlich hat recht.
Und hat Damaskus auch weitgehend offenbar noch im Griff. Pascal Weber zu Kairo, für Sie jetzt persönlich die Erfahrung als eingebetteter Journalist, wie man sagt, eine vorläufige Bilanz. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Ist das gut? Kann man das? Soll man das machen? Oder eben doch einen Finger weg?
Es ist glasklar, dass das eben, ich habe es vorhin schon mal angetönt, es ist eine Reise voller von Fallstricken. Man ist nur auf der Seite vom Regime unterwegs. Man hat immer einen Begleiter dabei. Es ist wirklich immer die Frage, wer redet da mit ein? Bringt man eventuell die Person, die man mit einer will reden, vielleicht sogar in Gefahr? Man hat einen sehr engen Aktionsradius und entscheidender eigentlich noch, ein sehr enges Zeitfenster. Die Visa sind 7 Tage genau gültig, minus 2 Reisetage gibt 5 Tage, wo man sich kann bewegen kann. Das langt nie, um einen Konflikt wie den umfassend zu erfassen. Also es ist ein permanenter Hochseilakt und trotzdem glaube ich, ist es wirklich notwendig, dass Berichterstatter eben auch auf diese Seite reisen. Dass man versucht zu verstehen, wer steht aus welchen Gründen noch wie fest hinter dem Regime oder etwas anderes beschreiben, wie nervös die Milizen auch in Damaskus sind. Das kann man nur, wenn man auch gesehen hat, wie nervös eben die Milizen sind. Und ich glaube, das ist absolut zwingend notwendig. Gleichzeitig bin ich persönlich sehr erleichtert gewesen, als ich erfahren habe, dass wir auf unserem Sender beispielsweise im Vorfeld von meiner Reise eine Reportage von einem Kollegen haben, der ganz auf der anderen Seite unterwegs war. Also die Balance die ist schwierig zu halten. Man muss sich immer wieder hinterfragen und ich glaube als Berichterstatter vor allem einfach auch immer transparent machen, wie man kann arbeiten.
Sie haben es gesagt, Pascal Weber, die beiden Reportagen, die jetzt Anfang Mai auf Schweizer Fernsehen gelaufen sind, wir haben die auf unserer Webseite, drs1.ch, hochgeladen. Das ist zum einen Ihre Reportage aus dem 10 vor 10, wo man sieht, wie Sie mit Leuten reden, die hinter dem Regime stehen, auch mit Christen, die das Gefühl haben, sie könnten bei einem Sturz vom Regime vom Assad eindeutig zu den Verlierern gehören. Die andere Reportage ist eine von einem freien Journalisten, Kurt Pelda. Er ist über die Südtürkei in die Region von Aleppo gegangen und hat quasi hinter der Linie hat der dort irgendwie einen Bericht gedreht. Martin Wokers, Sie haben die beiden Geschichten auch gesehen, das ist Fernsehjournalismus. Wie beurteilen Sie das jetzt?
Ich finde B-Berichte interessant. Ich finde es auch nachvollziehbar, dass man das so gelöst hat, nämlich beide Seiten zeigt. Die sind absolut unterschiedlich natürlich in der Aussage, die rauskommt aus diesen beiden Filmen. Und in einem gewissen Sinn sind beides natürlich Propagandafilme, aber das ist auch von den entsprechenden Machern, also vom Pelda, der von der Türkei her reingekommen ist, und auch vom Pascal Weber, der in Damaskus gefilmt hat. Das ist eindeutig auch durchgekommen im Film. Sie haben es auch als das dargestellt. Sie sind also nicht missbraucht worden. Das Problem ist, es gibt kaum eine Alternative, um so zu arbeiten, obwohl, und das muss man jetzt also klar sagen, also in dem Annan-Plan ist ein von den Punkten, ist volle Bewegungsfreiheit für Journalisten. Und die ist nach wie vor nicht gewährt. Und,
das gilt auch nicht.
Ja, natürlich. Aber ich meine, es ist auf dem Papier. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man jetzt schaut, welche Punkte von dem Annan-Plan überhaupt eingehalten werden und wo es einfach nur eine Fiktion ist und wirklich niemand anführt. Weil im Moment ist das Einzige, was anders ist im Vergleich zu vor 2 oder 3 Monaten, wo es eigentlich gar keine Regel hat, wo nur die Kraft vom Stärkeren und vom Schwächeren war. Immerhin haben wir heute eine gewisse Veränderung durch den Annan-Plan, wo niemand genau kann sagen, wohin die führen.
Hoffen wir, dass der Teil bald einmal Realität oder kann umgesetzt werden, dass sich der Pascal Weber auch auf eigene Faust in Syrien bewegen kann. Danke vielmals nach Kairo, Pascal Weber. Und wie gesagt, Sie können bei uns auf drs1.ch nicht nur die beiden Fernsehbeiträge schauen, vielleicht erst nach unserer Sendung Doppelpunkt Forum. Sie können dort auch jetzt Ihre Meinung zu dem Konflikt aufschreiben. Wir möchten eigentlich gerne von Ihnen wissen, was denken Sie, kann der Westen machen? Was soll der Westen tun? Und wir möchten dann auch auf die Frage im Laufe der Sendung zurückkommen. Was kann der Westen machen in dieser verzwickten Situation? Gehen Sie auf drs1.ch oder rufen Sie uns auch an auf 0848 440 222. Immer wieder hört man, dass die Situation in Syrien eben extrem komplex und kompliziert ist. Ein Grund davon ist, dass die verschiedenen Fraktionen und religiösen Gruppen verbunden sind und alliiert sind mit ausländischen Mächten, mit Iran, mit Saudi-Arabien, mit den Golfstaaten. Wo stehen eigentlich die Kurden, Manu Khalil? Die Kurden sind ja in dem Sinn so ein bisschen die Beschissenen von der Weltgeschichte, wenn man es ein bisschen salopp will sagen. Wo stehen die Kurden? Was können sich die erhoffen in diesem Konflikt?
Kurden sind immer irgendwie die Outsider, die bleiben eigentlich. Als die syrische Opposition in Istanbul erst einmal getroffen haben, eine Bedingung von Erdogan war, dass die Kurden nicht dabei werden. Sie dürfen nicht dabei sein. Weil die Kurden sind eigentlich gefährden die aller vier Staaten, Irak, Iran, Syrien und Türkei. Und das ist ein Spiel immer. Und die Kurden lassen sich eigentlich so, dass die anderen mit ihnen spielen, oder? Jetzt, der Assad hat gesagt, okay, Kurden konnte ihr private Schulen in Syrien öffnen. Erste Mal in die Geschichte von Syrien. Es gibt Parteien in Syrien jetzt, die machen kurdische Schulen, aber die sind keine professionelle, keine anerkannte vom Regierungs eigentlich Schulen. Und die Kurden sind irgendwie, viele Kurden sagen, ja, das ist gut, das werden wir jetzt morgen kurdisch sprechen und so. Ich glaube, wir sind immer die Verlierer. Wir haben mit unserer Geschichte eigentlich, wenn wir kommen in der Türkei, viermal, wir haben unsere diese Hoffnung auf eine freie Gesellschaft, auf freies Land verloren. In Irak, wir haben verloren. In Iran, wir haben verloren. Und Syrien ist gleich passiert jetzt. Sie haben, sie boykottieren syrische, wie sagt man, syrische Parlament in Exil, sagen wir, und
wartet ab.
Und warten, wie was passiert in Syrien. Ja. Und wenn die Islamisten in Syrien kommen, dann werden wir wirklich schlimmer haben als jetzt bei Assad.
Das ist das interessante Stichwort.
Das scheint mir eigentlich ganz ein wichtiger Faktor zu sein. Sie haben vorher gesagt, eben das ganze Volk ist gegen Assad. Das stimmt nicht ganz. Also ich wahrscheinlich einen grossen Teil, das ist schwer zu überprüfen. Aber was mich ganz entscheidend dünkt, ist, dass ein grosser Teil der Bevölkerung abwartet und gar nicht nur die Kurden. Ich habe den Eindruck, gerade in den beiden grossen Städten, in Aleppo und in Damaskus, gibt es, ich würde jetzt sagen, die Gewinner von dem System Assad, die Gewinner vor allem von den Transformationen, die es gegeben hat in den letzten 5 bis 10 Jahren, die warten auch ab. Weil es sind nicht alles Verlierer. Man kann natürlich sagen, die Gewinner sind im weitesten Sinne ein Teil von dem Klientelsystem, das der Assad ganz extrem aufgebaut hat. Aber dann ist das ja doch eine grosse Klientel. Ich würde es eher so sagen, es hat einen wirtschaftlichen Strukturwandel wenigstens angefangen, wo der junge Assad, der Bashar, also angefangen hat, und dort hat er ja sehr viele Hoffnungen erfüllt, die man ihn gesetzt hat. Und da hat einfach nur ein kleiner Teil von der Bevölkerung profitiert. Die wartet jetzt ab. Denn ein Grund, warum es angefangen hat vor guten Jahren in Syrien, ist, dass eben ein grosser Teil von der Bevölkerung nicht profitiert hat von dem Strukturwandel. Und denen ist es hundslausig gegangen, um es auch salopp zu sagen. Das sind die Leute, die in der Dürre alles verloren haben. Das sind die Leute, die im weitesten Umkreis um Grossstädte unter absolut erbärmlichen Verhältnissen gewohnt haben und wo die Regierung nicht in der Lage ist, und das System denen irgendetwas zu bieten. Also so wie in Ägypten ist auch in Syrien das materielle Moment für den Ausbruch von dem Aufstand und auch für den Grund, warum er weitergeht, ist auch entscheidend. Also das materielle Leiden der Leute.
Jetzt wollen wir mal schauen, was unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen. Wer habe ich am Telefon? Nein, das ist Frau Peters. Sie bleiben noch in der Warteschlange. Ich möchte erst noch einen Hörer haben. Hallo? Ja, DRS3, Doppelpunkt Forum, Herr Späni.
Jawohl.
Guten Abend.
Guten Abend. Ich bin an Ostern in Hatay gewesen, oder Antakya, das ist in der Türkei. Das ist 1939 annektiert worden, oder je nach Geschichtsauffassung. Von dort aus fahre ich Bus jeden Tag und morgen um 10 Uhr ab auf Damaskus oder Scham, wie das heute heisst. Und das kostet 7,5 Franken, 10,5 Stunden Busfahrt. Und ich habe mich dann erkundigt, ja, ist das nicht gefährlich? Und ich fahre auch in Aleppo rein. Und die Chauffeure, dort haben wir alle erklärt, nein, das ist überhaupt nichts, das ist alles bestens und so.
Das machen Sie spannend, sind Sie eingestiegen?
Nein, das mal nicht, aber wenn's möglich ist, würde ich den Herbst mal auf Damaskus fahren.
Also Sie bestätigen nebenbei, dass der Konflikt, das haben wir jetzt schon verschiedentlich gehört, der ist sehr heftig, sehr stark, aber er ist natürlich auch regional. Und wenn Ihnen ein Buschauffeur sagt, ich fahre diese Strecke, dann kann man effektiv davon ausgehen, dass das auch sicher ist. Wir haben am Anfang gefragt, gestellt, was löst das aus, wenn Sie die Bilder sehen? Sie kennen offenbar die Region, die Levante, die Südtürkei. Was geht Ihnen vor, wenn Sie das sehen?
Ja. Da merkt man gar nichts. Also im türkischen Fernsehen wird das nicht gross gezeigt.
Mhm. Und wenn Sie es bei uns sehen, am Schweizer Fernsehen oder gehört?
Ja, ich habe leider kein Schweizer Fernsehen.
Okay. Aber Sie lesen Zeitung und sind informiert, was in Syrien passiert?
Ja, sehr. Und vor allem, ich bin auch orientiert über die christliche Situation, die dort ist und so weiter. Ich bin Pfarrer. Und hatte grosses Interesse, mal auf Damaskus zu gehen.
Sie geben mir genau gerade Stichwort. Ich danke Ihnen vielmals fürs Telefon, Herr Späni. Christen sind eine von den Minderheiten, wo man sagt, denen ging es vergleichsweise relativ gut und die hätten eigentlich eher zu den Gewinnern gehört von dem Regime Assad. Wie sehen Sie das? Martin Wocker, Auslandschef von der NZZ.
Also ich glaube, die syrischen Christen haben... Und da kann man nicht generell für alle reden, da gibt es grosse Unterschiede. Aber sie haben eine berechtigte Angst, die darauf gründet, wenn sie schauen, was den Christen im Irak passiert ist. Und dort, das kann man numerisch festhalten, ist in diesen 10 Jahren Bürgerkrieg im Irak ist ein dramatischer Abzug stattgefunden von Christen. Teilweise aus Gründen, weil sie einfach schlicht verfolgt worden sind. Teilweise auch, und das ist ein wichtiges Element, weil häufig in Ländern in der arabischen Welt sind Christen schlicht und einfach besser ausgebildet und haben bessere Jobmöglichkeiten im Ausland und können darum ringer emigrieren. Das ist zum Beispiel bei den Palästinensern so. Also nicht der gesamte Christenexodus aus dem Nahen Osten ist einfach, weil alle jetzt von islamischen Fanatikern verfolgt würden. Aber es ist ein wichtiges Element. Und vor dem haben natürlich die syrischen Christen und dort vermutlich alle eine gewisse Angst. Sie haben auch, und jetzt sind die Syrer sehr nahe dabei gewesen, sie haben gesehen, was in Libanon während dem Bürgerkrieg gelaufen ist, obwohl Christen dort eine sehr unterschiedliche und gar nicht einheitliche Rolle gespielt haben in ihrem Verhältnis zu Syrien. Aber sie haben gesehen auch, und sie wissen sehr genau, was in einer Bürgerkriegssituation passiert, und darum haben sie Angst, schlicht und einfach.
Die Zivilbevölkerung, die leidet immer am meisten, wenn es so einen Konflikt gibt. Das ist im libanesischen Konflikt auch nicht anders gewesen. Das gehört zu modernen Krieg und Konflikt. Im Fall von Libyen ist das nicht anders gewesen im letzten Jahr. Dort hat es vor gutem Jahr, am 17. März 2011, eine Resolution gegeben vom UNO-Sicherheitsrat. Und die Resolution hat es dann möglich gemacht, dass eine internationale Streitmacht quasi in Libyen, der Gaddafi, hat können verjagen, sozusagen. Unter welchen Umständen?
Nur ganz schnell, also verjagen, das Mandat ist ein anderes gewesen.
Ja, genau, da kommen wir selbstverständlich jetzt dazu.
Es ist auf das rausgekommen.
Das ist genau der Punkt. Ja. Aber Sie haben natürlich recht, Martin Wocker. Unter welchen Umständen, habe ich wollen sagen, ein Land oder eben eine Gruppe von Ländern in einem anderen Land darf militärisch intervenieren, das regelt das Völkerrecht. Und in Sachen Völkerrecht haben wir jetzt eine Expertin am Telefon. Ich begrüße die Anne Peters, Professorin für Völkerrecht an der Universität Basel. Guten Abend, Frau Peters.
Guten Abend.
Ich habe diese Resolution angesprochen zu Libyen vom März 2011. Was stand dann genau in der Resolution, also genau in groben Zügen? Und wieso hat das zu Diskussionen geführt nachher? Mhm.
Ja, also diese Resolution hat zum ersten Mal in einem konkreten Fall gesagt, dass ein Staat verantwortlich ist, seine Bevölkerung zu schützen. Und weil der Staat das nicht getan hat, sondern weil ja Gaddafi im Gegenteil selber seine Bevölkerung massakriert hat, hat daraus dann die internationale Gemeinschaft handelnd durch den Sicherheitsrat gesagt, dass diese Schutzverantwortung jetzt von der internationalen Gemeinschaft wahrgenommen werden muss. Und dann hat diese Resolution Mitgliedstaaten und Regionalorganisationen dazu ermächtigt, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung zu schützen, aber ausdrücklich keine ausländische Besatzung erlaubt.
Genau, Sie sagen Zivilbevölkerung und dann kam sehr bald auch die Kritik, namentlich aus China und Russland. Ja, was diese Truppe macht, das zielt eigentlich darauf, den Gaddafi wegzuhaben und das stand nicht in der Resolution.
Genau, Stichwort Regimewechsel, darunter wird das diskutiert. Regimewechsel stand nicht drin, aber natürlich kann man juristisch darüber streiten, was ist notwendig, um die Zivilbevölkerung nachhaltig zu schützen.
Sie sind Völkerrechtlerin und nicht zwingend Nahost-Expertin. Trotzdem die Frage aus Ihrer Sicht, unterscheidet sich denn die Gefährdung der Zivilbevölkerung in Libyen grundsätzlich von der aktuellen Situation jetzt in Syrien?
Also das, was rechtlich wichtig ist, nämlich die schweren Menschenrechtsverletzungen und Verdacht auf sogenannte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ist vergleichbar. Also in Syrien sind ja geschätzt ungefähr 10.000 Menschen getötet worden und schätzungsweise 70.000 verhaftet. Und das gilt als ein sogenanntes Kernverbrechen, was diese Schutzverantwortung auslösen kann. Und natürlich ist es aus rechtlicher Sicht wichtig, ob die Situationen gleich oder vergleichbar sind, denn nach Gerechtigkeits- und Fairnessprinzipien müssten ja gleiche Situationen auch gleich behandelt werden.
Warum tut sich dann der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Fall Syrien so viel schwerer, eine einheitliche Position zu finden?
Sie haben das ja eben schon angesprochen. China und Russland haben ziemlich schnell nach dem Eingriff in Libyen die Aktion kritisiert. Es ist ja so, damit der Sicherheitsrat einen verbindlichen Beschluss fassen kann, müssen die sogenannten 5 Vetomächte, die ständigen Mitglieder, zustimmen oder sich zumindest enthalten. Bei Libyen hatte sich China und Russland enthalten. Also hat nicht dagegen gestimmt und nur dadurch konnte die Resolution gefasst werden. Jetzt ist man mit dem, wie es in Libyen gelaufen ist, nicht zufrieden. Zweitens ist, glaube ich, auch die Interessenlage anders. Insbesondere Russland hat stärkere Allianz zu Syrien. Und deswegen hat Russland aktiv mit einem Veto im Februar eine Resolution verhindert, die militärische Maßnahmen vorsah. Aber es wurden 2 Resolutionen erlassen, aber eben nicht mit Ermächtigung zum militärischen Eingriff.
Ergänzung dazu, Martin Woker.
Ja, das ist genau das Problem. Was kann man konkret machen? Also das bräuchte die politische Entscheid. Und ich sehe im Moment nicht, wer könnte die politischen Entscheide in welchen Ländern fällen, um überhaupt die Situation zu verändern auf dem Boden. Also, weil das würde in jedem Fall heissen, irgendeine Form von bewaffnetem Eingreifen, ob es dann Flugverbotszonen sind, humanitäre Korridor, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber schon nur das zu machen, halte ich für im Moment nicht durchführbar aus politischen Gründen.
Noch eine, ja, Manu Khalil.
Eine Frage an Frau Peters. Ihrer Meinung nach ist es die Situation in Libyen, zwischen Libyen und Syrien eigentlich der Unterschied. Der Öl in Libyen und die Grenze mit der Gefahr, dass die Tausende oder Hunderttausende von Flüchtlingen von Afrika nach Europa kommen, spielen keine Rolle hier. Wieso der Welt oder Europa zum Beispiel, sie greifen nicht so stark in die Sache von Syrien?
Also natürlich sind das hinter diese Fakten spielen natürlich eine Rolle. Aus rechtlicher Sicht, vom Völkerrecht her, wird aber diese Schutzverantwortung durch gewisse Verbrechen, zum Beispiel Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberungen ausgelöst. Und das ist meiner Ansicht nach, ohne dass ich die Situation ganz im Einzelnen kenne, vergleichbar. Streng rechtlich gesehen sind diese Faktoren maßgeblich und die politischen Interessen müssten im Hintergrund stehen.
Eine letzte Frage, Frau Peters. Wenn ein Sicherheitsratsmitglied diese Schutzverantwortung eben nicht wahrnehmen will und das Veto einlegen will, dann, wenn ich richtig informiert bin, dann muss es eigentlich begründet werden. Wie sieht das diesbezüglich im Fall Syrien aus?
Also leider ist die harte rechtliche Forderung noch nicht, dass es begründet werden muss. Denn das Vetorecht, das ist ja eine politische Befugnis dieser 5 Staaten, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs waren und die deshalb für sich dieses Privileg in Anspruch genommen haben. In neuerer Zeit wird aber immer mehr diese Forderung nach Begründung erhoben, und zwar speziell von der Schweiz auch. Also die Schweiz hat sich mit anderen kleinen Staaten zusammengetan und hat gesagt, eine solche Begründung würde der Transparenz dienen und würde dann auch krasse Missbräuche verhindern. Und ich glaube, dass das auch ein guter Schritt wäre, denn eine Abschaffung des Vetorechts wäre vielleicht auch wieder nicht wünschbar, weil dann dadurch die Gefahr bestünde, dass Beschlüsse gefasst werden, die sozusagen Papiertiger sind. Aber als Kompromiss finde ich diesen Schweizer Vorschlag der Begründungspflicht sehr gut. Aber das hat sich noch nicht ganz durchgesetzt.
Frau Anne Peters, Professorin für Völkerrecht an der Universität Basel, ganz herzlichen Dank für diese Erläuterungen.
Bitte schön.
Was tun, was nun? Doppelpunkt Forum auf DRS1, das ist der Titel von unserer Sendung zu Syrien. Und jetzt haben wir einen Hörer am Telefon, der Paul-Otto Lutz aus Herisau. Haben Sie einen Vorschlag, was nun, was tun?
Also ich würde Ihnen sagen, keine Ratschläge bitte.
Sie müssen vielleicht den Radio ein bisschen leiser machen.
Entschuldigung, Moment schnell.
Also kein Ratschläge, jetzt nimmt es uns Wunder. Aber Sie haben ja doch einen Grund gehabt, wieso Sie angerufen haben.
Ja, sicher. Nein, ich bin weder Experte, noch bin ich Völkerrechtsprofessor oder so etwas. Ich lese einfach die Zeitung, ich informiere mich informieren. Und ich finde, ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich bin nicht in Syrien, ich weiß nicht, wie es den Leuten geht dort. Aber die Frage war ja eigentlich, was soll der Westen tun?
Genau.
Und das finde ich allein schon vermessen. Der Westen kann in dem Sinn, in einem Konflikt fast nichts tun, das ist meine persönliche Meinung. Und was ich nicht verstanden ist, dass man immer wieder davon redet, man hat es in Libyen gemacht, das finde ich ganz schlimm, dass man gerade reinschlafen geht. Weil, wenn die Bevölkerung sich auflehnen gegen ihre Regierungen, dann gibt es ja immer auch die Idee von der Souveränität von einem Staat. Und dass sich ein Regime dagegen wehrt, das ist, also finde ich relativ banal. Wir haben auch einen Generalstreik gehabt, sind Leute verschossen worden. Das ist viel, viel, viel harmloser, oder? Und ich habe dort einfach kein Verständnis dafür, oder ich verstehe es wirklich nicht, dass man nicht hingeht, dass Länder nicht hingehen, all die Länder, die grosse Sprüche schwingen und einfach sagen, mit einem Regime, das sich nicht super verhält, für die Bevölkerung gegenüber, wir arbeiten nicht mehr mit euch zusammen.
Also das würde jetzt richtig Boykott gehen, wenn ich Sie richtig verstanden. Ja, weil Sie sind ja aber gar nicht der Meinung, dass man einfach zuschaut, wie eine Bevölkerung abgeschlachtet wird.
Ja, auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, wenn Sie jetzt heute schauen, also so wie ich mich informiert habe, es ist ja nicht so einfach, dass man Demonstrierende hat, die für Demokratie und Freiheit einstehen. Man hat mittlerweile x Interessen von fremden Ländern, das sind eben nicht nur westliche Länder, das sind arabische Länder. Warum hockt ein Belhadj in der Türkei? Was macht er dort oben? Was ist er am Wühlen? Oder warum liefert Katar Waffen? Also ich meine, das ist nicht so harmlos, das sind nicht einfach die netten Demonstranten, das sind ganz andere Interessen im Spiel.
Gut,
und das, finde ich, müssen wir unterbinden, das gilt einfach nicht.
Ja.
Weil die Bevölkerung wird wieder leiden, es sind die normalen, einfachen Leute, die werden wieder Problem haben, vielleicht wird es umgebracht im schlimmsten Fall, was auch immer.
Da sind wir uns sicher einig und Sie haben uns auch ein paar interessante Gedankenanstöße gegeben. Danke fürs Telefon, Herr Lutz, Herisau, Manu Khalil.
Ja, ich glaube, Katar liefert keine Waffen nach Syrien oder Saudi-Arabien. Sicher, sie haben ein Interesse. Saudi-Arabien will eine sunnitische Gemeinschaft der arabischen Welt jetzt bauen. Das ist klar, von Jahren. Die Wahhabiten wollen sie haben ihr Interesse in der Region, aber Waffen direkt nach Syrien, die schicken noch nicht. Man weiß eigentlich. Von wo kommen die Waffen eigentlich? Alle Grenzen sind von Syrien eigentlich bewacht und es sind nur Behauptungen. Das syrische Regime will immer, das sagt immer und will zeigen, dass das, was in Syrien passiert, ist kommt von außen. Das nicht sagt, dass Syrien ist.
Martin Wocker.
Beweisen kann ich natürlich oder beweisen kann ich gar nicht. Es gibt einfach Berichte und dann weiss man nie, wie glaubwürdig die sind. Es gibt Berichte von Schiffen, die man abgefangen hat, von Waffenladungen, die gefunden worden sind. Wie gross die sind, das ist natürlich umstritten. Es gibt Leute, wie zum Beispiel unser Korrespondent, der sagt, Waffenlieferungen in substanziellem Umfang. Ja, was heisst das? Das Problem ist da effektiv, man weiss es nicht sehr genau. Aber es ist natürlich auch ein Problem, dass die Aktivisten, also die eigentlichen Demokratieaktivisten in Syrien, die etwas Gutes wollen, nämlich endlich mal einen Rechtsstaat aufbauen, das Gleiche, was die haben wollen, die auf dem Tahrirplatz sind in Ägypten, die wollen eigentlich die Möglichkeit haben zu friedlicher Demonstration. Und die ganzen Rebellen, die verschiedenste Fraktionen umfassen, verschiedenste Interessen, die sagen ja, nein, wir müssen nur Waffen haben, um Demonstranten zu schützen. Sonst hätten wir gar keine Waffen. Das ist so ein bisschen die Version, die man hört. Das ist auch die Version, die man Kurt Belda erzählt hat in dem Film, wo er war. So wie ich es sehe, ist das ein Teil der Wahrheit, ja, aber eben nicht die ganze Wahrheit. Weil es gibt eindeutig Interesse von Leuten, die mit Waffeneinsatz dort etwas verändern wollen.
Wir haben vorher von dem Hörer gehört, der findet, ja, der Westen hat jetzt dort vorläufig mal gar nichts verloren. Und ich will das jetzt mal einfach mal einen Moment so stehen lassen und einmal auf die Schweiz zu reden kommen. Der Anne Peters hat gesagt, die Schweiz spielt hinter den Kulissen in der Diplomatie tatsächlich eine gewisse Rolle. Sie ist natürlich nicht im UN-Sicherheitsrat, hat aber traditionell eigentlich die Rolle von der Vermittlerrolle, von der guten Dienst. Jetzt wissen wir aber auch gerade im dem Konflikt ganz konkret, dass die Schweiz ihre Botschafter bereits im letzten August aus Damaskus abgezogen hat. Im Februar dieses Jahres ist dann die Botschaft sogar ganz geschlossen worden. Ist das aus Ihrer Sicht richtig gewesen?
Also der Abzug vom Botschafter, der ist im Zeitpunkt, wo er erfolgt ist, ein politisches Zeichen gewesen. Ja, da ist die Schweiz früh gekommen, sehr früh. Und in dem Moment, wo das passiert ist, ist das eigentlich ein verständliches Zeichen gewesen, um dem syrischen Regime zu sagen, Vorsicht, wir sind nicht einverstanden, wie ihr umgeht mit diesen Demonstrationen. Nachher hingegen Botschaft schliessen, halte ich für einen schwer begründbaren Entscheid. Und ich verstehe nicht, warum das gemacht worden ist, weil ich glaube, gerade im syrischen Kontext könnte die Schweiz sehr wohl eine Rolle spielen als Anbieterin von guten Dienst, als Vermittlerin hinter den Kulissen. Ich muss daran erinnern, dass die Schweiz doch schon seit einiger Zeit einen Sonderbotschafter hat für den Nahen Osten, wo man vielleicht nicht sehr viel gehört hat über seine Aktivitäten, wo aber in vielerlei Hinsicht sehr wichtige Sachen gemacht hat, Türen aufgetan hat und die Schweiz im Spiel gehabt in einer sehr positiven Art und Weise, nämlich vor allem auch, wenn es darum geht, humanitäre Aktionen überhaupt möglich zu machen, wenn es darum geht, Fronten aufzuweichen. Ich erinnere daran, die Schweiz hat immer Kontakt gehabt mit Hamas, unterdessen hat sogar Israel halboffiziell, das ist jetzt Palästinenser, halboffiziell Kontakt mit Hamas. Die Schweiz hat es immer gehabt, die EU hat nicht können. Alle EU-Länder sind gebunden an europäische Entscheidungen, die Schweiz ist es nicht.
Die Schweiz nimmt die Interessen der Amerikaner in Teheran
wahr. Das kommt dazu und die Schweiz kann in dem nahöstlichen Kontext, ich würde sagen, nicht ganz grosse Entscheidungen in den Weg leiten, aber als Nischenplayer eine sehr wichtige Rolle wahrnehmen, wenn sie das will.
Sie haben das Humanitäre angesprochen, Martin Wocker. Die Schweiz ist nicht ganz untätig in der Region aktuell. Die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, hat in der Region das Koordinationsbüro in der jordanischen Hauptstadt Amman. Und von dort aus wird aktuell die humanitäre Hilfe von der Schweiz für Syrien koordiniert. Und aktuell, jetzt in letzter Zeit, ist das Budget für die Schweizer Syrienhilfe von 4 auf 6 Millionen Franken pro Jahr aufgesteckt worden. Aktuell sind es 55'000 Flüchtlinge, die aus Syrien in die Nachbarländer geflohen sind. Das ist aber nur die registrierte Zahl. Man schätzt, dass es 2 bis möglicherweise 3-mal mehr, also bis zu 150'000 Leute sind. Das hat mir heute Mittag der Manuel Bessler gesagt von der DEZA. Er ist der Delegierte vom Bundesrat für humanitäre Hilfe. Meine erste Frage, die ich ihn heute am Telefon hatte, wie viele Flüchtlinge kommen denn jetzt aktuell jeden Tag noch neu dazu?
Das ist ganz abhängig von der Situation, von der gegenwärtigen Situation in Syrien selber. Manchmal haben sie Flüchtlingsströme, da kommen mehrere hundert, vor allem über die Nacht. Weil die Grenze ist ja eigentlich eben nicht offen und die flüchten auch unter doch größere Gefahren. Wir haben aber auch zum Teil Rückläufe, also Flüchtlinge, die zurückgehen, weil sie Angst haben um ihre Häuser oder um ihre Höfe oder nur ein Teil von der Familie geht, vor allem Frauen, Kinder und Männer bleiben zurück. In dem Sinn ist Regenverkehr über Grenzen, nicht nur, und das ist wichtig, eben mit Jordanien, sondern auch Libanon, auch Türkei selbstverständlich und eben Irak.
Am Anfang hat man vor allem davon gehört, dass die Leute in die Türkei flüchten. Jetzt hört man aber auch, eigentlich ist vor allem Jordanien im Fokus, weil dort verstehen sie die Sprache. Häufig gibt es auch sogar noch familiäre Verbindungen, Verwandte. Die gehen natürlich dann nicht in ein Flüchtlingslager, sondern kommen in die Privathäuser. Wie muss man sich diese Situation vorstellen? Gibt es da auch an der Grenze Zelt, eigentlich das Lager, wo man aufbauen muss, mit Infrastruktur und allem, was dazugehört?
Ein bisschen alles von dem. Wenn man die Flüchtlingszahlen anschaut, momentan ist nach wie vor die grösste Zahl in Türkei, da sind es ungefähr 23'000. Nach Jordanien sind es 15, also die Registrierten wieder, das ist natürlich die Einschränkung, ungefähr 15'000 nach Jordanien. In Libanon sind es ungefähr auch 15'000. Wir haben im Libanon zum Beispiel fast 90%, die bei sogenannten Gastfamilien unterkommen. Das sind entweder wirklich Familienangehörige oder Freunde oder Bekannte. Oder dann mieten sie sich ein, irgendwo in einem Kämmerchen. Aber das ist natürlich alles immer sehr ärmlich und sehr zusammengebastelt, die Situationen. Wir haben auch ein paar sogenannte Transitlager, also wo Leute kommen für die erste, zwei, drei Nacht und dann schauen eben, ob irgendwelche Freunde oder Bekannte helfen. Es ist ein grosser Vorteil, das ist richtig, wie Sie sagen, dass wir Familienbanden haben, also vor allem zwischen Syrien und Jordanien, wo in dem Sinn die gleichen Ethnien, die gleichen Stämme sind und sich kennen und in dem Sinn es einfacher ist, zu unterschlüpfen, also einen Unterschlupf zu finden für die Flüchtlinge.
Welche sind aktuell die grössten Herausforderungen und Probleme, die Sie jetzt bei Ihrer Arbeit haben?
Für uns ist der Zugang. Der Zugang zu den Opfern, humanitäre Hilfe muss vor Ort stattfinden und wir müssen an die Opfer herangehen können. Erstens, um zu evaluieren, die Bedürfnisse und dann zweitens natürlich, um die Hilfeleistung können zu leisten und dann natürlich auch zu beobachten. Und der Zugang ist sehr limitiert. Auch das IKK, wo stark präsent ist, hat trotzdem Schwierigkeiten regelmäßig und vor allem wiederholt, eben nicht nur einmal nach Holmes, sondern jeden Tag und regelmäßig und zu allen Tageszeiten zu den Opfern gehen, das ist nach wie vor die grosse Herausforderung.
Eben, Sie reden natürlich jetzt von der Situation von diesen Menschen, die zurückgeblieben sind, die in Syrien leben, die tagtäglich mit dieser Gewalt konfrontiert sind. Was wissen Sie mehr als das, was ein interessierter Zeitungsleser, Radio- und Fernsehkonsument weiss?
Man muss also die Relationen setzen. Also die Bevölkerung von Syrien sind 21 Millionen Leute. Ungefähr 9 Millionen sind indirekt oder direkt betroffen, leben im Konfliktgebiet selber oder spüren eben die Auswirkungen. Das heisst fast die Hälfte, ein bisschen weniger. Und da haben wir natürlich Informationen durch unsere Partner, also eben IKK, aber auch UN-Organisationen oder, und das ist ein wichtiger Akteur, der syrische Halbmond, also die syrische nationale Rotkreuz oder eben Rote Halbmondgesellschaft, die vor Ort hervorragende Arbeit leistet unter grossen Risiken, die sie eingehen und haben ja auch schon müssen Opfer beklagen, die da eben in die Schusslinie gegangen sind, weil sie an vorderster Front arbeiten. Durch die Organisationen können wir vor Ort arbeiten und haben wir natürlich auch Ersthand Informationen.
Der Manuel Bessler von der DEZA, der dort die Abteilung für humanitäre Hilfe leitet. Manu Khalil, syrisch-kurdische Filmemacher in der Schweiz. Sie kennen die Gegend, wissen, wie wichtig der familiäre Zusammenhalt ist. Wenn es das nicht gäbe, dann wäre alles noch viel schlimmer.
Was soll ich sagen jetzt? Wirklich, es ist für uns, wir haben die einzige Hoffnung jetzt gerade in unser Aufstand, dass das syrische Regime weggeht. Dass wir Menschen, die seit Jahren, ich zum Beispiel seit 20 Jahren, weg von meiner Familie bin, wenn ich endlich zu meiner Familie gehe und treffe meine Menschen und wir in Syrien Menschen mit Würde leben, endlich. Nach diesen 40 Jahren von Diktatur, von einer schlimmsten Diktatur, von einem Regime, der inszeniert auch die Tote von Menschen, die totet Menschen und organisiert Beerdigung und läuft in Beerdigung von Menschen auch. Wir haben ein brutales Regime, das musste diese zivilisierte Welt, musste endlich etwas machen und diesem brutalen Regime stoppen und syrische Menschen eigentlich ein Hand geben, zum sich eigentlich als Menschen fühlen.
Von Ihrer Erfahrung her, wie erleben Sie das? Gibt es auch so Solidarität über die religiösen und ethnischen Grenzen hinweg? Wenn man jetzt die Flüchtlinge hat, ob sie im Land sind oder ins Land raus, dann gehen die natürlich immer zu ihren eigenen Leuten. Gleiche Religion, gleiche Ethnie. Gibt es da auch Solidarität über die Grenzen aus?
Doch gibt es ja zum Beispiel viele Leute von Syrien, die nach Libanon fliehen. Zum Beispiel, sie finden Flucht bei Familien, bei libanesischen Familien, die Grenze zum Beispiel. Sie helfen sie, die Araber, sagen wir. Auch in Jordanien zum Beispiel. Kurden in Syrien, viele sind nach Kurdistan, Irak gegangen. Sie finden sie auch in Syrien. Viele Familien oder die von Homs oder Hama oder Idlib, die sind geflüchtet in andere Städte von Syrien. Sie finden eigentlich dort Zuflucht eigentlich. Ja. Es gibt gewisse Hilfe. Leider, was passiert ist in Syrien? Das syrische Regime hat die Christen jahrelang auf seiner Seite gehalten. Er hat die Schulen zum Beispiel nicht verboten. Die Christen haben sich sicher gefühlt. Sie waren nie Gefahr für das syrische Regime. Und heute, sie sitzen da und die sind auch viel auch mit Kurden. Und sie sagen, was kommt nach Assad? Sie haben Angst, dass kommen die Islamisten und sie...
Das ist die grosse Frage. Und jetzt kommen wir bereits zu der Schlusskurve, Martin Wogker. Die Vermittlung von der Arabischen Liga ist gescheitert. Die UNO-Vermittlung durch den Kofi Annan auf sehr wackeligen Füßen. Es gibt Leute, die sagen, das sei auch schon fast gescheitert. Und man könnte zusammenfassend sagen, es herrscht aufgeklärte Ratlosigkeit. Man weiss mehr oder weniger, was die Probleme sind, aber Ratlosigkeit. Wohin steuert Syrien?
Es ist sehr schwer zu sagen und eine klare Prognose wage ich nicht. Ich glaube, man muss auf zwei Schienen schauen, dass etwas passiert. Die eine Schiene ist die humanitäre Hilfe. Die muss noch besser organisiert werden und da muss man erzwingen, dass die humanitäre Hilfe nach Möglichkeit unabhängig verteilt werden kann. Weil humanitäre Hilfe kann sehr schnell politisch werden, wenn sie von jemandem verteilt wird, der eine politische Agenda hat. Da kommt es nämlich nicht an den Ort hin, wo sie müsste. Das sieht man jetzt. Die humanitäre Hilfe, die von den Rebellen organisiert wird, ist in höchster Gefahr. Gerade heute hat Médecins Sans Frontières eine Alarmmeldung rausgelassen, dass die Leute, die ihnen medizinisch helfen wollen oder auch für Médecins Sans Frontières tätig sind, unter grössten Gefahren helfen, weil die werden natürlich vom Regime angeschaut als mit den Rebellen, also gegen uns. Also da muss man alles machen, um die humanitäre Hilfe Durchführbarkeit zu erzwingen. Das andere ist, irgendeiner Form das Regime einbeziehen. Man kann nicht davon ausgehen, dass einfach ein Aufruf, das Regime muss weg und nachher wird es in jedem Fall besser, dass das sehr weiterführt. Ich bin jetzt sogar bei allem, was passiert, ist der Meinung, nicht, dass es Zukunft hat, dass das Regime Assad, aber ich glaube, man kommt nicht darum herum, das Regime in die Verantwortlichkeit zu ziehen, um überhaupt eine Transition möglich zu machen in Richtung rechtsstaatlichere Umstände. Und das geht nicht ohne Verhandlungen.
Ich kann mir vorstellen, dass meine beiden Gäste heute Abend da vielleicht auch eine unterschiedliche Position haben. Für Sie, Manu Khalil, muss das Regime auf jeden Fall weg und allweg je schneller, desto besser. Sie, Martin Wogker, sagen, fürs Erste müssen wir noch mit dem leben. Danke vielmals fürs Gespräch im heutigen Doppelpunktforum auf DRS1.
Syrien, was nun, was tun? Sie haben das Doppelpunktforum gehört, da auf DRS1 zu Gast beim Daniel Hitzig im Studio sind der Martin Wogker von der NZZ und der kurdische Filmemacher Manu Khalil. Und am Telefon der SF-Nahost-Korrespondent Pascal Weber, die Völkerrechtsprofessorin Anne Peters und der Manuel Bessler von der DEZA.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.